Das ist mein Inhalt, die antivirale Therapie, Glukokortikoide, Antikoagulation, was machen wir für Co-Infektionen und was merken wir uns heute aus dem Referat. Allgemeines ist schon gesagt worden, das werde ich jetzt im Sinne der Zeit etwas schneller machen. Sie sehen hier das erste Mal was Neues, und zwar in der vorletzten Zeile: Antibiotika beginnen wir zu ventilieren im Kopf, ob man das den Patienten gibt, dann, wenn die Patienten eine Leukozytose bei der primären Aufnahme haben. Typischerweise ist das Covid-Labor ja mit einer Leukopenie, Aneosinophilie gekennzeichnet, und die Leukozytose ist hier ein erster Hinweis auf eine bakterielle Infektion. Das haben Sie vielleicht jetzt das erste Mal gehört. Eine Thromboseprophylaxe brauchen wir auch. Zum Sauerstoff ist es so, da wird ja noch mehr gesagt. Nasenbrille ist bei 6 Liter aus, dann kommt der Hochflusssauerstoff und dann muss man hier eben schauen, ab wann eben hier eine Intensivstation letztlich notwendig ist. Wir haben diese Einstellungen, die wir auf der Normalstation, wo eben der Hochflusssauerstoff gegeben wird, eingesetzt wird. Und wenn gewisse Grenzwerte, wie sie hier dargestellt sind, nicht mehr erreicht werden, dann wird ein Angebot an die Intensivstation gemacht und der Patient bei mir in Bamelio übersiedelt einen Stock tiefer. Was wesentlich ist, auch im vorigen Slide bereits erwähnt, ist diese Frage der höheren Care Level. Das heißt also eine Entscheidung, ob jetzt Patientinnen und Patienten überhaupt auf die Intensivstation kommen. Das ist eine Entscheidung, die bei Aufnahme natürlich bereits etabliert werden muss im Sinne des normalen Vorgängs bei der Aufnahme von kritisch kranken Patienten. Zur antiviralen Therapie, der Günther hat ein paar Dinge ja bereits erwähnt und ich gehe da ins Detail. Was sicher spannend ist, ist einmal das Camostat. Ja? Das ist was, was wir im Rahmen der ACOVAX-Studie ja etwa 50 Patienten jetzt in Wien gegeben haben schon, und da sind wir gerade beim Analysieren. Das ist bei uns verfügbar. Ist ein Medikament, was für die chronische Pankreatitis in Japan zugelassen ist und tut hier eben diesen Co-Rezeptor, der für das Eintreten der Viren notwendig ist, hemmen. Daten dazu wird es in wenigen Wochen geben. Wo ich wirklich unglaublich aufgeregt bin, ist hier teilnehmen zu dürfen bei der sogenannten Benninger-Substanz, also bei dem löslichen AC2-Rezeptor APN01. Wir haben den Standort in Wien, den Studienstandort geschlossen mit etwa 20 Patienten, damit bei der Zulassungsstudie hier kein Zentrumseffekt entsteht, weil wir ja weltweit am meisten Patienten diese Substanz gegeben haben und auch die Erstbeschreibung mit AC2 gemacht haben. Das ist sicher die zentrale Rolle natürlich. Wenn wir das hemmen können, dann könnten wir wirklich die Erkrankung dort stehen lassen, wo das Syndrom eben zum Zeitpunkt des Arztbesuches steht. Ich finde das auch, das ist auch noch nicht erwähnt worden, diese ACE2-Rezeptoren, die gibt es natürlich auch hier bei den Sauerstoffsensoren. Ähnlich wie der Geruchsverlust oder der Geschmacksverlust kommt es auch hier zum Verlust der Fähigkeit, den Sauerstoffgehalt im Blut zu sensen. Und das führt dazu, dass eben eine sogenannte Happy-Hypoxämie entsteht. Das heißt, der Mensch bemerkt gar nicht, wie er entsättigt ist. Und das fällt uns dann eben erst auf nach Messung oder wenn halt dann hypoxische Organschäden entstehen. Okay, diese zwei Substanzen, die sind tot. Ja? Und zwar gibt es hier mehrere Studien dazu, die zeige ich jetzt nur ganz schnell, ja, weil da brauchen wir uns nicht mehr beschäftigen. Sie sehen hier eine große Anzahl Recovery-Trial, das hier zeigt, dass das Kaletra gestorben ist, hier bestätigt durch die Daten der Solidarity-Studie, und das Gleiche für das Hydroxychloroquin. Da scheint sogar zu sein, dass wenn man es nicht gibt, dass das besser ist, und auch hier noch einmal in der WHO-Studie bestätigt. Das heißt, wir haben im Moment antiviral das Remdesivir. Was ist das? Es ist ein RNA-Polymerase-Inhibitor, wie Sie auf dem Cartoon gesehen haben, ein breites antivirales Spektrum, verschiedene Viren wären da empfänglich. Es ist eine Prodrug mit einer kurzen Halbwertszeit, 88% proteingebunden, aktive Metabolit, hat eine Halbwertszeit von 35 Stunden, deshalb muss man es ja auch laden und dann reicht eine kurzzeitige Therapie. Die Ausscheidung ist renal. Und die Relevanz hier des Substrates oder der Inhibitoren ist unklar. Die Dosis ist bekannt, 200 Milligramm am Ladetag, am ersten Tag. Und dann hier ist es studiert worden, 100 Milligramm IV für 4 bis 9 Tage. die Nebenwirkung Transaminanstieg, Übelkeit, wenn die über 5 die Transaminasen des Normalwerts sind, dann muss abgesetzt werden. Man kann aber auch restarten wieder. Und wegen des Cyclodextrans, was da drinnen ist, darf man es halt bei einer GFR unter 30 nicht mehr geben. Das ist ja die Zulassungsstudie, die auch dann zu der Emergency-Zulassung geführt hat an meinem 53. Geburtstag, 1. Juli 2020 war das. 1000 Menschen haben das hier bekommen gegen Placebo. Und die Geschwindigkeit der Heilung war der primäre Endpunkt, Mortality Safety dann die sekundären Endpunkte. Und hier sehen Sie das Datennetz. Also das Lebensalter war etwa knapp unter 60. Die Symptomdauer bis zum Einschluss fast also 9 Tage. Ja. Das ist also wirklich relativ lang. Der Günther hat schon erwähnt, kritisch ist die zweite Krankheitswoche, wo es eben durch die inflammatorischen Prozesse hier zu dem Anstieg des Schweregrads der Erkrankung kommt. Und die zweite Krankheitswoche beginnt eben am Tag 5 bis 7, Symptomtag 5 bis 7. Ja. Hier sehen Sie diese verschiedenen Gruppen, denen das gegeben worden ist. Also es waren Menschen dabei, die gar keinen Sauerstoff gebraucht haben, dann nur Low-Flow, High-Flow-Sauerstoff oder invasiv, nicht-invasiv beatmete und ECMO-Patienten. Das ist das Ergebnis der Studie und Sie sehen hier eine Verkürzung der Krankheitsdauer overall von 5 Tagen, was signifikant war und auch, dass die Mortalität hier etwa 6% im Remdesivir und 11% in Placebo war am Tag 14. Ja. Um ein Leben zu retten, brauchen wir 20 Behandlungen und das bleibt dann auch hier leider nicht stabil am Tag 28. Ja. Und man sieht, dass das Ergebnis vor allem getragen ist von der Low-Oxygen-Gruppe und nicht von der NIF und auch nicht von der ECMO-Gruppe. Und hier sehen Sie auch diesen Vorteil noch einmal sehr deutlich. Also 3% Sterblichkeit hier in der Low-Flow-Oxygen versus 10%, wenn Sie hier Placebo bekommen haben, die Patienten. Und dieses Ergebnis, interessant hier bitte sehr, dieses Ergebnis bleibt robust. Ja? Das heißt, also diese Gruppe scheint, ja, die Sauerstoff brauchen am meisten davon, zu profitieren. Und man sieht auch hier, muss man 12 bis 14 Patienten behandeln, um ein Menschenleben hier mit der Therapie zu retten. Und da sehen Sie noch diese verschiedenen Subgruppenanalyse. Eins habe ich schon darauf hingewiesen, das ist die Symptomdauer. Ja? Also das Remdesivir ist besonders gut hier, wenn die Symptomdauer ab Beginn der Therapie unter 10 Tagen ist. Und wenn es länger ist, dann wird es halt entsprechend hier schwächer. Das sind noch einmal die sekundären Outcome-Parameter, also die Dauer der Hospitalisierung, die ist kürzer und auch ein Krankheitsschweregrad-Anstieg hier mit Transferierung auf die Intensivstation beziehungsweise ECMO-Ventilation ist hier seltener. So, also hurra, endlich haben wir eine Substanz und haben geglaubt, jetzt kann man das geben. Und dann kommt die Solidarity-Studie, die ist jetzt noch nicht sozusagen peer-gereviewt, aber das, was man eben verfügbar hat seit dem Oktober, ist das, was hier steht. Das ist eine riesige Studie mit über 11.000 Patienten und man sieht hier, ganz viele haben verschiedene Substanzen bekommen. Wir schauen uns hier nur das Remdesivir an, weil die anderen beiden, das habe ich Ihnen schon gezeigt. Und was kommt heraus? Schauen Sie das an, es bringt nichts. Ja? Also kein Unterschied, ob man Remdesivir gibt oder nicht. Und es ist so, da sieht man ein bisschen eine Situation, dass die Patienten, die eben beatmet werden müssen, das ist sicher sinnlos. Ja? Und die nicht beatmet, da könnte es einen Benefit geben. Und die haben sich das dann auch hier angeschaut im Vergleich mit verschiedenen anderen Studien. Und insgesamt kommt eben heraus, dass die Niedrigrisikogruppen vielleicht einen Vorteil haben. Ganz rezent jetzt publiziert, Ende des Vormonats, macht es einen Unterschied, 5 oder 10 Tage Therapie. Man sieht es auf einen Blick, egal was Sie hier an Sauerstoffbedarf haben. Es ist kein Unterschied und was machen wir deshalb seit langer Zeit? Wir therapieren 5 Tage. Fazit. Akt 1 zeigt uns, dass 5 Tage weniger Krankheit ist, die 15 Tage Sterblichkeit sinkt, die 29 Tage Sterblichkeit hat einen Trend, den Amanitotrit können Sie hier lesen und alle Effekte sind in der Low-Flow-Oxygen-Gruppe, also am Anfang diese 4 bis 6 Liter, was ich Ihnen gezeigt habe, getrieben und Solidarity zeigt nur diesen Trend und die letzte Studie zeigt, dass er in 5 Tage reicht. Das ist das, wie wir es im Moment machen, ja. Am ersten profitieren, das ist also tagaktuell jetzt Patienten mit wenig. Was ist wenig? Sauerstoffbedarf über die Nasenbrille und vor allem einen Krankheitstag in der ersten Woche. Und wenn wir eine Ressourcenknappheit hätten, ja, dann würden wir das bei Patienten mit einem Risikoprofil, Günther hat es erwähnt, vor allem geben. Nächstes Thema, Glukokortikoide. Das ist die Sache schon etwas klarer und auch robuster letztlich, und zwar durch diese Arbeit. Die haben 6 Milligramm gegeben von dem Dexamethason 10 Tage versus Placebo. Das Outcome war diese 28-Tage-Sterblichkeit. Und schauen Sie sich hier an, das sind alle Teilnehmer hier. Dann haben Sie hier die Gruppe, die invasiv beatmet ist, dann die Gruppe, die kein Oxygen gebracht hat, und hier haben Sie die Gruppe, die Oxygen hatte. Und man sieht, mit fortschreitendem Krankheitsschweregrad wird es immer besser hinsichtlich der Mortalitätsreduktion. Das zeigt hier auch diese Grafik hier. Man sieht, also invasiv beatmete Patienten ist Dexamethason besser, als wenn man nichts gibt. Und wenn man keinen Sauerstoff braucht, dann braucht man auch kein Oxygen hier, um seine Mortalität zu senken. Und Sie sehen, das sind -12% und 8 Patienten muss man das geben und hat ein Menschenleben gerettet. Und hier bei den Oxygen hat man eine entsprechend höhere Number needed to treat. Die mittlere Tage, die Median war 7 Tage. Ja? Also 3 bis 10 Tage haben die Menschen das in dieser Studie bekommen. Und hier ist das noch einmal bestätigt für andere Methylprednisolon und Hydrocortison. Man sieht hier, dass hier die Heterogenität nicht signifikant ist. Also Fazit, Dexamethason kriegt jeder, der einen Sauerstoffbedarf hat. Und manche sagen erst ab dem Tag 7, ja, Normalstation geben wir 6 bis maximal 8 Milligramm bis zu 10 Tagen und auf der Intensivstation 20 Milligramm für 5 und dann 10 Milligramm, weil wir den Erfahrungssatz bei den jetzt etwa 180 Patienten hatten, als wir im Frühsommer dann auf die niedrigere Dosis gegangen sind, dass das Outcome bei der Patienten schlechter war. Das ist ein Slide von der STAKOP, das sind die Behandlungszentren in Deutschland für die Therapie hochinfektiöser Patienten, wo wir seit Jahrzehnten vernetzt sind und die Therapien da immer abstimmen. Mir gefällt das ganz gut. Das New England hat das auch letzten Monat, glaube ich, dann übernommen nämlich. Also man sieht hier, antiviral wird also früh behandelt, ja, und Dexamethason wird spät behandelt. Und Sie haben auf dem einen Slide auch, wie das letztlich hier zugelassen ist. Nächstes Thema, drittes Thema, Antikoagulation. Diese Arbeit zeigt uns relativ rasch, dass eben in der Sepsis, bei sepsisinduzierter Koagulopathie-Score, wenn die hoch ist, dass Patienten, wenn ich die mit Heparin behandle, dass sie eine niedrigere Sterblichkeit haben, als wenn ich sie nicht mit Heparin behandle. Und das zeigt sich auch hier für das D-Dimer. Da war dann natürlich rasch die Hypothese geboren, dass wenn man ein Heparin oder irgendeine andere Antikoagulation gibt, dass das einen Benefit haben könnte für die Patienten. Und Sie sehen das recht schön hier mit diesem D-Dimer. Desto höher das ist, ja, desto mehr Benefit hat das in dieser Situation hier gehabt hinsichtlich der 28-Tage-Mortalität. Eine zweite Analyse mit über 4000 Patienten retrospektiv aus New York hat verglichen die drei Szenarien. Die haben sich ja deskriptiv angeschaut, wie man das am Anfang halt gemacht hat. Keine Antikoagulation, prophylaktisch und therapeutisch, und haben hier ein sehr, sehr klares Bild gebracht. Sehen Sie das? Also die kumulative Inzidenz der Sterblichkeit. Ja, Sie haben hier diese keine Antikoagulation und da haben Sie dann diese therapeutische und prophylaktische Regimen und da haben Sie noch dieses Intubationsvermeiden durch Antikoagulation. Ja, ist ja nicht schlecht eigentlich. Ja, und Sie sehen hier diese Number Needed to Treat, wie viel man antikoagulieren muss, damit man eine Sterblichkeit verhindert und damit man hier die Intubation verhindert. Ja, das Blutungsrisiko ist vernachlässigbar. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr gering und ist sicher kein Thema. Ja, das ist natürlich relevant am Anfang gewesen, als man das nicht gewusst hat, aber das ist hier kein Thema. Ja, also prophylaktisch versus therapeutisch, ja, das war auch eine Diskussion, da muss man sagen, ja, das macht keinen wesentlichen Unterschied. Wie machen wir das? Momentan das optimale Schema ist unbekannt, also das ist wirklich jetzt eine tagaktuelle Empfehlung, wenn man so möchte. Bei niedriger GFR natürlich wird die Dosis reduziert, sonst wird halt gegeben 0,4 bzw. 0,6 bei weniger oder mehr als 70 Kilogramm. Und wenn man was anderes gibt, dann muss man halt die Äquivalenzdosis rechnen. Und auf der Intensivstation geben wir gegebenenfalls höhere Dosen, wie es hier dargestellt ist, etwa das Doppelte, als was eben die Patientinnen auf der Normalstation bekommen. Und die Kriterien für die volle Antikoagulation sind unklar. Und es gibt auch keine Empfehlung oder Evidenz für eine Antikoagulation zu Hause nach der Entlassung. Nächstes Thema, Koinfektionen. Wie häufig kommt das vor? Sie sehen hier eine Metalyse-Aufstellung von Patienten, die bei Aufnahme schon eine Co-Infektion hatten oder dann im Sekundär im Verlauf eine Co-Infektion bekommen hat. Das spiegelt überhaupt nicht wider den Einsatz der Antibiotika. Also wenn man hier sieht, etwa 14%, ja, oder was 6, wenn man die zwei zusammenlegt, 7% haben eine Co-Infektion und 70% bekommen eine antibiotische Therapie, dann kommt das Fazit, dass das natürlich größtenteils unnötig ist und aus diesem therapeutischen Aktionismus, den man ja im Sinne des Nicht-Schaden-Prinzips vermeiden soll, dass das missachtet worden ist. Ja. Aber was wir schon feststellen können, dass auf der Intensivstation das häufig ist. Das sind ja oft dann hospitalisierte Patienten. Jetzt gehen wir in die Granularität eine Stufe tiefer, von welchen Keimen reden wir. Und das sind die typischen Keime. Ja. Streptococcus pneumoniae aureus, die kommen hier in einer höheren Fallzahl vor. Und in der Studie sieht man hier Hospital-Acquired eben 4%. Dann haben Sie bei den Ventilator-Assoziierten wiederum die zwei Keime, die bekannt sind, ja, die im Mittel eben nach 10 Tagen hier auftreten und die Koagulase negative über den Katheter, die eben hier auftreten. Ah, Pilzinfektion. Ja, und das ist nicht so selten. Ja. Und deshalb ist das erste Mal, an was man da denken muss, hat natürlich eine Relevanz. Wie machen wir das im Moment? Hinweis ist eben dieser zweigipfelige Verlauf, dann die Leukozytose bei gleichzeitig stark erhöhten CRP. Das CRP kann natürlich für sich auch von Covid aus erhöht sein, aber eine Leukozytose macht Covid nicht. Ja? Also wenn ich das habe, dann habe ich entweder diese Differentialdiagnose, dass er Dexa kriegt hat, der Patient, oder eben einen bakteriellen Infekt. Und hier empfehlen wir halt Blutkulturen, Harnkulturen, dann Pneumokokken, Legionellen, wenn eine Exposition vielleicht ist, Verlaufsbildgebung, um hier was festzustellen, Bal, Trachealsekret, je nachdem, wie die Situation ist und hier auch gegebenenfalls eine Multiplex-PCR, wenn ein klinischer Nutzen sichtbar ist. Es ist natürlich im Verlauf, ja, dass also CMV-Reaktivierungen und so weiter vorkommen, im Verlauf einer schwersten Lungenentzündung ist ja letztlich logisch und hier muss man dann also das differenzialdiagnostische Denken erweitern und da kann dann solches am helfen. Antibiotika sind Standardantibiotika, die gegeben werden, auch in der kurzen Therapiedauer. Sie sehen hier die Empfehlungen, Piperacillin bitte schon 4-mal, ja, so wie es auch zugelassen ist. Und bei einer Fungämie, Candidemie, Echinokandin und die Kontrollen, Konzile, Augeninfekt, Konzil und sonst Kardiologie eben, was typisch ist. Und was auch krankheitsentscheidend ist bei den Patienten. Die darf man nicht schlechter behandeln, ja, nur weil sie Covid hatten oder haben oder hatten, als wenn sie es nicht hätten. Die Kappa, das ist ähnlich wie die Japa vielleicht eine Diagnose, die an die muss man halt denken. Ja. Das ist jetzt der Winter und da wird die Kappa bzw. Japa haben wir ja auch nur im Winter, wird das wahrscheinlich auch häufiger werden. Wir hatten eine Handvoll Patienten aus dem letzten Winter, im Sommer jetzt ja nichts, aber das wird schon mal kommen. Was heißt das übrigens? Covid-assoziierte pulmonale Aspergillose. Wie soll man das diagnostizieren? Es ist unklar. Ja. Man sieht hier einzelne Daten aus Brüssel, vor allem haben sie 35% auf der Intensivstation hier beschrieben mit einer extrem hohen Mortalität. Ja. Also der Patient haltet Covid und was weiß ich, alles halt da aus und dann stirbt er an dem. Und das ist ein Unterschied, wenn man die also Influenza-assoziierte Pulmonale mit der Covid-assoziierten Aspergillose vergleicht, sieht man hier 6 Tage. Und bei Influenza ist das etwas früher. Ja? Und im Serum ist das Galactomannan selten positiv, ja? Sondern eher in Bal. Ja? Also das heißt, also Galactomannan wird in Bal geschaut. Und das sagt auch diese Guideline hier, dass man hier das entsprechend screenen soll. Wenn es dann zu der Therapie kommt, ist es völlig klar, dass also Voriconazol gegeben wird oder bei Patienten mit Leber- oder Nierenproblematik dann halt mit einem Isavuconazol therapiert wird, weil Voriconazol am 2. bis 5. Tag ein Drug Monitoring, das sollte hier über 2 sein. Ja? Zwischen 2 und 5 sollte das sein, dann hat man den optimalen Bereich. Also Kappa, ich fasse zusammen. Bei der Intubation ist jedenfalls Kultur und der Galactomananis Baseline relevant und dann wird 2-mal pro Woche gescreent. Gescreent und zwar mittels PAL, nicht mittels Trachealsekret, weil wir die Trachea-Bronchitis sozusagen in der Differentialdiagnose schwerer einschätzen können. Und man sieht hier Aspergillus-Kultur und wie das interpretiert wird. Trachealsekret-Sputum wird nicht bewiesen. Therapie ist Voriconazol bzw. Isavuconazol und es wird nach klinischem Bild therapiert. Also an ein Bild denkt man. Und ob wir Prophylaxe machen müssen, das wissen wir noch nicht. Das machen aber manche. Ja? Also Holland zum Beispiel, die geben bereits eine Prophylaxe und ich habe anekdotisch gehört, ich glaube auch Graz gibt eine Prophylaxe mit Bosaconazol, aber wir machen hier eher die Diagnostik. Ja? Also ich fasse zusammen, Co-Superinfektion 3-15%, Lunge, Pneumokokken, Staph aureus und HPAP-typische Erreger. Antibiotika setzen wir begründet ein. Ja? Bei der Kappa haben wir Unklarheiten und das Galactomanan ist wahrscheinlich gescheit, weil die CT-Fahrt ja nicht so einfach geht mit dem Patienten und an den Pilz müssen wir denken. Take-home-Message. Hydroxychloroquin und Lopinavir-Ritonavir bringen nichts. Remdesivir ist laut ACTD 3-5 Tage schneller gesund. 5%ige Mortalitätsreduktion. 5 Tage Therapie ist ausreichend. Wir merken uns 5. Ja? Dexamethason am besten am 5. Tag auch geben. Ja? Da wird das die beste Therapie enthalten. 6 Milligramm Dexamethason, Nambanidetotrit 8 bei intubierten Patienten und 25 bei sauerstoffpflichtigen Patienten, um ein Menschenleben zu retten. Antikoagulation ist essentiell und reduziert auch die Mortalität, habe ich Ihnen hier gezeigt aus New York. Natroparin, das ist das, was wir geben. Bakterielle Koinfektion ist seltener, Antibiotika sinnvoll einsetzen und hier an diese Keime hier denken. Die Patientenmerkmale, ja, das hat der Günther sehr gut erwähnt. Die zweite Woche ist kritisch. Der Sauerstoffzielwert der Sättigung, da sind wir uns sehr unklar. Da haben wir eine kontinuierliche Debatte mit den, ich habe da 36 Ärzte, ja, und die haben ja jeder eine Meinung, ja, nachdem sie jetzt fast 1800 Patienten behandelt haben. Diese Debatte, was der richtige Wert ist, ist das Wissen. Es gibt das WHO, Sie sehen da bei Schwangeren immer das höher sein natürlich. Da sind wir, haben sehr viele Schwangere im Favoriten jetzt und das ist natürlich 90, weiß ich nicht, ob das nicht schon zu tief ist. Ja, das kann man auch individuell festlegen. Wichtig ist eine unglaubliche Achtsamkeit drauf, also das Pulsoximeter, das muss jeder Patient bei sich haben und auch selber bedienen können. Jeder kriegt Antikoagulation mit Sauerstoff, das Dexa und Remdesivir bei Low Flow und früher Krankheitsphase. Post-Covid, ganz kurz. Der Günther hat schon erwähnt, wir haben 3 Zielorgane, Herz, Lunge und das Gehirn. Und hier haben es die Studien dazu. Myokarditis ist postviral natürlich ganz klar, dass das hier vorkommen kann. Und sie haben auch bei Athleten bis zu 46% im MR eine Myokarditis gefunden, ein paar Wochen nach der Infektion. In der Lunge ist die DLCO bei bis zu 50% erhöht. Und man sieht auch diese Strukturvermehrungen. Ja, da ist immer die Frage, was machen wir mit der Nachsorge? Ja, wie viel wissen wir da schon und wer muss nachgesorgt werden und wie machen wir das? Das ist eine offene Frage. Und hier hat man natürlich die Phänomene des Chronic Fatigue Syndroms. Da sind auch bereits die ersten Patienten, die andocken. Macht natürlich auch eine Enzephalitis die Erkrankung. Aber inwieweit das jetzt ein psychologischer, sozialer oder was weiß ich, Isolationseffekt ist oder dann im engeren Sinn ein Effekt der Therapie und oder eben der Virusinfektion ist letztlich unklar. Das Slide habe ich aus dem New England gefunden und das gefällt mir, weil es irgendwie einen Blick auch irgendwie in die Zukunft erwähnt. Sie wissen ja, dass das Bamlanivimab vor wenigen Tagen zugelassen worden ist. Die Therapie, die der Trump bekommen hat, war ein anderer monoklonaler Antikörper, der hat von Regeneron, das ist aber noch nicht zugelassen worden. Interessant ist halt, für diese Antikörpertherapie, die man hier früh bitte gibt, ja, also da ist noch nicht viel passiert, ja, dass man eine Dosis gibt und dass das eine tagesklinische Therapie werden wird. Also dass Patienten, die also einen milden Verlauf haben, kommen tagesklinisch, holen sich die 2,8 Gramm, das ist das, was jetzt zugelassen wird. und haben hier dann einen Benefit, zumindest die Virusausscheidung ist geringer und weniger Krankenhaus gibt es. Also das sehe ich eine sehr spannende Entwicklung und alles andere habe ich erwähnt. Ich sehe die Silvia, die winkt mir bereits und ich nehme das als Signal, dass ich beendige und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, entschuldige mich für die Geschwindigkeit. Danke.